Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 302. Heute am nun zweiten Weihnachtsfeiertag. Weihnachten ist noch nicht ganz vorbei und ich hoffe, Sie hängen alle noch irgendwo bequem und gemütlich in Ihren Sesseln und gefuttert, sagt man vielleicht besser. Aber wir wollen eine Sondersendung heute mit einer Stunde.
Was die Leute so machen dann?
Sie sind von der ganzen Arbeit des ganzen Jahres ruhen die sich aus und essen sich satt und trinken vielleicht sogar ein Bierchen mittags, hängen nachmittags auf dem Sofa
und dann kommen wir.
Wir können doch jederzeit kommen, überall.
Also du hast begrüßt, da werde ich auch begrüßen. Bin froh, dass so viele wieder den Kopfhörer aufgezogen haben, vielleicht den Lautsprecher eingeschaltet haben oder vielleicht ganz auf eine ganz andere Art und Weise uns empfangen.
Haptisch.
Also wie sie uns hören, ist egal. Ich freue mich über alle, die zuhören und willkommen. Heiße alle ganz herzlich willkommen.
Heißer.
Heißer. Gut. Heißer. Es ist ja Heißer. Weihnachten.
Heißer. So, jetzt bleib du mal ruhig. Wir machen jetzt etwas, eine Sendung über ein Hobby.
Er meint mich damit.
Ja, was du als einziger Lizenzierter betreibst.
Nee, hier sind noch mehr.
Okay, aber wir, der Heinz und ich, wir sind die ewigen Laien, obwohl ich auch eine goldene Nadel besitze.
Die du nicht mehr findest.
Vom DARC, vom Deutschen Amateur-Rundfunkclub.
Aber vielleicht sollten wir mal auflösen.
Aber meine habe ich hier an der Brust.
Aha,
und deine, wo ist sie? Wo ist
sie? Die sieht genauso aus.
Wie gehst du mit der Ehrennadel um?
Die ist bei eBay. Ich habe so viele Ehrennadeln.
Ja. Noch so ein.
Seine ist bei eBay. Aber trotzdem sollten wir mal erklären, wo wir hier sind.
Sag's mal.
Wir sind hier in einem Heim.
Weißt du noch nach einem Navi, wo wir sind?
Mein Navi weiß ungefähr, wo ich bin. Wir sind Neuwied, Block im Bürgerhaus in der zweiten Etage. Und hier haben sich die Amateurfunker heimlich gemacht und haben eine super Atmosphäre hier geschaffen mit wunderschönen Messgeräten. Wir werden hier vielleicht mal ein paar Fotos davon ins Netz stellen. Also ich bin immer noch hin und weg.
Und der Club heißt K08. K heißt Rheinland-Pfalz, habe ich nicht ganz verstanden. Das wurde irgendwie alphabetisch ausgewählt oder sowas.
Hier liegt irgendwo ein Handbuch für Amateurfunker rum. Und da steht alles drin erklärt, alle Rufzeichen und alles, was die haben.
Also K08 im DARC.
Sehr gut.
Ja? Haben wir die Prüfung bestanden?
Ja.
Sind wir jetzt unlizenzierte Funker?
Die Prüfung, dass ihr euch was zu trinken holen könnt, das schon, ja.
Also wir sind bei den Funkamateuren hier in Neuwied. Und wollen was Neues erfahren. Wir haben schon einige Sendungen gemacht über Funkamateure. Wir kommen immer wieder zurück. Die Idee dazu, dass wir das hier machen, ist von mir übrigens, nicht von ihm. Eigentlich sollte man meinen, er würde sein Hobby ein bisschen besser verkaufen wollen. Warum nicht?
Bist du jetzt sprachlos?
Lass ihn doch erzählen.
Das sind ja ganz seltene Momente.
Lass ihn doch erzählen. Irgendwann hat er mal so Einfälle gehabt oder sowas, dass wir hierher gehen. Das ist meine Idee, dass wir das hier machen dürfen. Das habe ich angeleiert.
Das überhaupt machen ist meine Idee.
Das
Thema machen.
Ja, und dass wir jetzt mit dir hier sitzen, das ist dein Vater dafür verantwortlich. Also gut, wir sind jetzt in einem sehr, ein Thema hineingerutscht. Wir sind und haben bisher noch niemals darüber gesprochen, wer jetzt wirklich wofür federführend ist. Wenn du das möchtest, kein Problem. Du bist der Gute, du hast die Idee gehabt und ich bin ganz stolz auf dich.
Endlich kommst du mal zum Vorschein.
Aber damit sollten wir das Thema jetzt hier auch beenden.
Genau.
Worum es eigentlich geht und mir persönlich geht, deswegen habe ich das auch so vorangetrieben, deswegen sind wir auch hier bei K08 in Neuwied gelandet. Das ist ganz einfach, dass in Deutschland lange Zeit in der Politik falsche Entscheidungen getroffen wurden. Diese Entscheidungen sind dann weitergegangen, auch in die Rundfunk- und Fernsehanstalten. In vielen anderen Bereichen wurde Technik verpönt, Technik hinten angestellt und sie wurde nichts mehr so bewertet, wie es sein musste. Und mittlerweile jammert auch unsere Regierung, dass wir keinen Nachwuchs haben. Uns fehlen Ingenieure, uns fehlen Techniker. Unser Land braucht dringend diese Leute und die Amateure, die Funkamateure, das ist eine aktive Gruppe von immer noch über 70.000 Menschen in Deutschland, die seit Jahrzehnten auf einzigartige Art und Weise Technik weiterentwickeln hochhalten und auch Nachwuchs fördern. Und das ist mein Beweggrund dafür, dass man das mal herausstellt, dass man all denen, die irgendwo Spaß daran haben an Technik, irgendetwas Neues zu machen, in einer Gruppe interessierter Leute, die alle mithelfen, die nicht nur quatschen wollen, dass sie einfach mal gucken, wo ist denn hier mein Ortsverein, die gibt es überall in Deutschland, und da mal hingehen, einfach mal Tag sagen. Funkamateure sind alle nett und freundlich, die helfen und die haben Spaß am Helfen, und das wäre vielleicht wirklich eine Möglichkeit, das eigene Interesse auszuloten.
Findet man das auch im Internet unter DARC?
Wenn ich wohne
XY und guck danach, was gibt es denn
bei X? Hast du dich vor der Sendung nicht vorbereitet? Habe ich ihn sogar nachgesehen.
Na, du bist ja ein ganz super Schlauer.
Ja. Ich bin der Klugscheißer heute.
Ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal an, ne, mit den Gesprächen, die wir hier führen konnten.
Ich denke auch, und ich werde mich gleich mal hier aus eurer Runde lösen. Ihr könnt dann weiter über mich lästern, und ich gehe schon mal in den Nebenraum und werde mir den Vereinsvorsitzenden dort ja, so weit vorbereiten.
Wenn es der Nebenraum, um da klaren Wein einzuschenken, ist die Bar. Ja, und da kann man sicherlich auch gut feiern hier.
So, als erstes sitze ich hier so, wie sich das gehört, mit dem Chef der Truppe zusammen, Franz Höfer, DF4PN. Schönen guten Abend, Franz.
Ja, guten Abend, Wolfgang. Freut mich, dass ihr zu uns gefunden habt heute.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung und für die Gastfreundschaft, dass wir hier bei euch mal das Clubleben miterleben dürfen. Und das ist ja auch so gleich die Frage. Wir sind hier bei Kilo 08, das heißt also der Ortsverband Neuwied.
Das ist der Ortsverband Neuwied unter dem Dachverband des DARC. Mhm. Und wir befinden uns hier in Block im Bürgerhaus.
Mhm. Schöne Räume habt ihr hier, vor allen Dingen vollgestopft mit Technik bis unter die Decke.
Ja.
Und wenn ich mir das so ansehe, ich bin ja schon öfter hier gewesen, es ist ja ein sehr reges Leben hier. Kommunikation, Diskussion, Bauen, Basteln, Reparieren, Gedanken austauschen. So höre ich manchmal von anderen Ortsvereinen, dass da die Sache nachlässt. Bei euch ist das nicht so.
Nein, aus dem einfachen Grunde. Ich würde mal sagen, wir sind ein technikorientierter Ortsverband. Wir treffen uns also nicht irgendwann mal einmal im Monat, um über die Oma zu reden, die ihr Rheuma kuriert hat und so weiter. Das interessiert keinen Menschen, sondern wir sind echt technikverbunden. Wir bauen selber, wir haben uns einen entsprechenden Messgerätepark im Laufe von Jahren natürlich zusammengesammelt und gespendet und weiß der Teufel was. Und wir haben hier so ziemlich alle Möglichkeiten, Geräte selber zu bauen, Geräte abzugleichen und so weiter. Und das macht natürlich den Reiz aus. Und deswegen haben wir auch immer zu tun. Also wir haben nie Langeweile.
Franz, welche Bereiche des Amateurfunks deckt ihr hier ab?
Ich würde sagen, fast alle. Fast alle. Wir haben Kurzwellenfunk, wir haben UKW, UHF, SHF, Amateurfunkfernsehen. Wir haben unseren eigenen Umsetzer, können also Live-Bilder aussenden und empfangen. Dann haben wir dann entsprechenden Messpark und so weiter, gell, ist klar.
Also alles, was da ist. Aber es wird ja auch viel selbst gebaut hier. Ihr seid ja eigentlich weniger Konsumenten, vielmehr Erzeuger.
Ja, ja, wir haben natürlich schon einige Sachen mal entwickelt. Das fing ganz früher mal an, in frühen Zeiten, haben wir mal einen 2-Meter-Transceiver gebaut. Das muss wohl so in den 80er Jahren gewesen sein. Damit fing das an und damit wurde praktisch der Virus gesetzt. Dann haben wir uns weiter beschäftigt mit diversen Messgeräten, zum Beispiel ein kleines Milliwattmeterchen auf digitaler Basis und so kleine Sachen. Jetzt ist aber auch so, viele Leute basteln natürlich zu Hause. Die haben natürlich nicht die Möglichkeiten, da zu Hause an einem Spektrumanalyzer oder an einem entsprechenden Oszilloskop oder Messsender abzugleichen. Und dann bringen die das freitags mit und dann wird das hier gemacht.
Es ist so ein richtig schönes Clubleben, wie ich das von früher kenne, vor 10, 20, 30, 40 Jahren, vielleicht sogar 50 Jahren. Das habt ihr euch hier bewahrt.
Ja, Das haben wir in der Tat gemacht. Weil, gut, das war meine Passion, das war früher auch etwas anders. Aber seit man damals den Fehler gemacht hat und mich zum Ortsverbandsvorsitzenden gewählt hat. Und
wann war das?
Das war 1988. Mhm. Da wurde der Grundstein gelegt. Ich meine, man wusste ja, ich war immer Technik interessiert. Und das habe ich natürlich in den Club eingebracht. Ich habe dafür gesorgt, dass die Technik hier weiterlebt. Also das soll nicht hier ein bürokratischer, administrativer Verein werden, wo dann Neuigkeiten aus dem Clubleben, vom DRC, was jeder in der Clubzeitschrift nachlesen kann. Das wurde dann früher hier verkündet, ne, und so weiter. Das war mir stinklangweilig. Ich sage, wir müssen aktiv was tun. Ne? Und so fing das an. Und so hat sich das entwickelt mit den Jahren.
Ein richtiges Konzept, wie es sich herausgestellt hat. Vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen. Aber es sind ja noch eine ganze Menge OMs hier, die wollen wir einige davon auch befragen zu anderen Themen. Und da hören wir mal, was die Kollegen aufgenommen haben.
Jawohl. Dankeschön.
Wir haben uns ein bisschen zurückgezogen aus dem Raum, wo viel gesprochen wird und wo dann manche Geräte dann auch laut werden. Es ist, glaube ich, besser für den Zuschauer, wenn wir ein bisschen mehr Ruhe reden können. Bei mir ist Hans-Jürgen Barten und er hat das Rufzeichen DL5DI, ja. Sagt man wahrscheinlich anders als Amateur.
Ja, Delta Lima 5 Delta India, nach dem internationalen Buchstabieralphabet.
Ja, und er ist schon ein lizenzierter Amateurfunker seit seiner Schulzeit. Wie lange ist das jetzt her, so kann man das sagen?
Seit 1977.
Das sind 77 lizenziert, mit wie vielen Jahren?
16. Mhm.
Und was hat dazu geführt, dass man sich da zur Lizenz angemeldet hat? War der Vater sowas?
Nein, mein Vater hatte damit gar nichts zu tun. Zum einen waren wir eine sehr aktive Gruppe in der Schule. Wir haben also mit mehreren Leuten aus der Schulklasse die Lizenz zusammen gemacht. Und zum anderen Auslöser war eigentlich, dass ich zu der Zeit mal eine Veranstaltung der Bundeswehr gesehen habe, wo Datenübertragung gezeigt wurde. Also RTTY nennt man das, dieses Funkfernschreiben. Das hat mich so begeistert. Und ich habe von Anfang an auch diese digitale Übertragung vorgezogen.
Ja, und also Sie haben dann auch beruflich das Hobby dann zum Beruf gemacht.
Ja.
Und sind jetzt technischer Projektleiter bei einer amerikanischen Firma. So viel habe ich rausgekriegt.
Ja, beschäftige mich da auch mit Datenfunk und solchen Dingen, ja.
Und der Amateurfunk, das ist vielleicht ein Thema, was wir jetzt ein bisschen besprechen können. Das Internet ist ja dazugekommen, im Grunde genommen, als eine Form der Kommunikation. Der Amateurfunk ist ja nicht abgeneigt, das Internet mit zu benutzen. Es wird ja an vielen Stellen benutzt. Könnt ihr da vielleicht mal so einige Beispiele geben?
Ja, das ist richtig. Also wir waren eigentlich schon immer so, also ich persönlich war schon immer darauf hinaus, Netze auszubauen. Und das ist auch immer mehr die Tendenz und da hilft das Internet mit. Wir haben schon zu Zeiten, wo es noch gar kein Internet gab, haben wir Mailboxen miteinander vernetzt und solche Dinge. Und jetzt mit dem Internet kommen viel mehr Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch digitale Sprachübertragung und solche Dinge. Also für den Aufbau von weltweiten Netzen, wo dann quasi der Amateurfunk die letzte Meile darstellt.
Zeigt sich das auch in der Prüfung schon, die man ablegen muss, wenn man ein Amateur...
Jetzt ist meine Prüfung natürlich schon so lange her. Ich weiß nicht, wie die Prüfungen heute aussehen. Also ich habe...
Damals musste man ja noch richtig wissen, wie ein Radio funktioniert.
Ja,
und was ein Schwingkreis ist.
Bei mir war es auch so das letzte Prüfungsheft, wo noch Röhren drin waren. Meine Frau hat 2 Jahre später die Prüfung gemacht oder ein Jahr später, da waren schon Transistoren drin.
Was macht die jetzt im Funk?
Die beschäftigt sich da jetzt eigentlich nicht mehr mit. Das war so, als Jugendliche haben wir das gemacht.
Ja. Und was machen Sie jetzt noch alles?
Ich mache im Amateurfunk eigentlich alles, von der Kurzwelle bis zum in den Gigahertz-Bereich. Hauptsächlich Dinge, Datenübertragung. Egal, ob jetzt Schriftdaten, Bilder oder Sprachdaten. Und in den letzten 2 Jahren schwerpunktmäßig Aufbau von Voice-Übertragung, also Sprachübertragungsnetzen.
Nun, eine Datenübertragung ist ja nun vieles. Es ist ja eigentlich die ganze Palette. Gehört da auch Fernsehen dazu?
Da gehört auch digital Fernsehen mit dazu. Das ist jetzt so ein Bereich, wo ich mich weniger mit beschäftigt habe. Bei mir ist immer so eine Sache, dieses Notfunknetz ist Datenübertragung auf der kurzen Welle. Da betreibe ich auch Sonderstationen für und habe da auch Software für geschrieben, um das weltweit betreiben zu können im Netz. Und was in den letzten Jahren immer mehr hinzukommt, ist eben digitale Sprachübertragung auf UKW und höheren Frequenzen, wie es eben auch im kommerziellen Bereich gemacht wird. Also weg von analog zur Digitaltechnik.
Was reizt da so ganz besonders daran? Ist es das Neue, was man da entwickeln kann?
Es ist das Neue. Es steckt unheimlich viel Software auch dahinter. Also diese Kombination aus Hardware, Software, Funk. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt, was mich besonders reizt daran. Und viele andere eben auch.
Und ich meine, man darf ja nicht allzu vieles an Inhalt übertragen. Das ist ja sehr reduziert auf, also man sagt schon, so über das Wetter kann man gerade noch reden, aber man ist schon zweifelhaft, ob ich sagen darf, meine Frau kommt heute Abend um 17 Uhr mit dem Zug, kannst du die da abholen? Weil das kann man ja mit 600 Ohm, so sagt man ja, müsste man das eigentlich machen, also mit dem Telefon, mit dem normalen Telefon.
Ja, eigentlich ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich, so eng sieht es eigentlich keiner. Also Dinge, die man normal übers Telefon machen müsste, gibt es. Aber wir unterhalten uns über technische Dinge, wir unterhalten uns übers Wetter, über verschiedene Dinge, wo man vielleicht auch nicht für telefonieren würde.
Ja, über was unterhält man das sich da eigentlich? Ist man da froh drüber, wenn man einen anderen gefunden hat und wenn der möglichst weit weg ist? Oder wenn der?
Das ist ganz unterschiedlich. Wenn man sich den Amateurfunk anguckt, es gibt Leute, die schwerpunktmäßig sich unterhalten wollen. Es gibt Leute, die wollen sich in Ortsgruppen unterhalten über lokale Themen. Es gibt Leute, die wollen sich mit fernen Ländern unterhalten. Es gibt Leute, die sammeln dann diese QSL-Karten, die man untereinander austauscht. Es gibt aber auch Leute, die wollen hauptsächlich basteln. Ich bin jemand, ich baue automatische Stationen auf, ich baue Netze auf, ich schreibe Software und freue mich, wenn die in der ganzen Welt eingesetzt wird und freue mich, wenn andere sich unterhalten können. Ich teste das Ganze, ich unterhalte mich mit Leuten. Aber mein Schwerpunkt ist es eigentlich nicht, mich mit jedem zu unterhalten.
Klingt so, als hätten Sie ziemlich viel Ahnung von der Technik, die dahinter steckt.
Ja, ich denke, die habe ich in den, weiß ich nicht, 35 Jahren auch aufgebaut, ja.
Das können Sie auch beruflich verwerten?
Zum Teil ja, aber zum größten Teil, gerade die Programmiergeschichten, da bin ich beruflich mittlerweile raus. Das brauche ich jetzt nicht mehr machen, aber privat mache ich das gerne weiter.
Und können Sie so für junge Leute ein paar Tipps geben, wie die das am besten anfangen sollen? Was sollten Sie, auf welche Zeichen sollten Sie hören?
Also ich sag mal, für junge Leute, ich habe selbst zwei Kinder, die beide lizenziert sind. Was ich so ein bisschen festgestellt habe, ist, dass die jungen Leute vielleicht auch den falschen Eindruck manchmal gewinnen vom Amateurfunk, dass da hauptsächlich die Leute noch mit alten Funkgeräten nach alter Sitte morsen und solche Dinge, weil sowas wird auch gerne vorgestellt. Ich denke, man sollte wirklich mal genauer reingucken. Es steckt sehr viel PC dahinter, es steckt sehr viel Internet dahinter. Man kann sich im Internet schlau machen, man kann im Internet sehen, was die Funkamateure miteinander machen. Und ich denke, das ist eigentlich das Interessante, dass man da eine Technik hat, wo man auch noch mitwirken kann auf Programmierebene oder auf PC-Ebene.
Und ich meine, der Amateurfunk hat natürlich auch sich sehr gewandelt in der Zwischenzeit. Am Anfang, da war es noch Röhrensender und die man auch selbst gebaut hat und da blühte immer etwas. Und da waren riesen Antennen auf dem Dach und da musste man viel, viel Strom dadurch jagen, damit man überhaupt gehört wurde. Das ist ja alles sehr viel feiner geworden und sehr viel eleganter geworden. Und ich kann ja eben auch jetzt mit Hilfe des Internets so einiges benutzen, um das Internet das transportieren zu lassen, was ich früher als Funk gemacht habe.
Ja, es wird beides noch gemacht. Also ich habe auch noch die großen Antennen, weil es ist auch ein Reiz da drin, Daten digital zu übertragen, um die ganze Welt ohne das Internet zu nutzen. Und es geht aber eben auch in den Netzen, in den digitalen Netzen mit sehr wenig Leistung, mit Handfunkgeräten kann man sich mit Leuten in Südafrika, in Australien unterhalten. Südafrika hängt mit an Deutschland hier in unserem digitalen Netz dran, kann man sich jeden Tag mit unterhalten, da kann man sich voll für begeistern.
Ich habe mich eigentlich immer begeistert von, wenn ich sowas gehört habe, dass Leute da Erde, Mond, Erde machen, EME-Funk machen. Das heißt, die funken hoch, treffen den Mond mit ihren Wellen und dann kommt ja ein ganz, ganz, ganz winzig kleines Echo zurück, dass der Mond getroffen wurde, das wird reflektiert und dieses Echo empfangen die dann wieder und freuen sich darüber, dass sie was gehört haben. Und andere empfangen das auch.
Ja, das ist Ja, das wird nicht sehr häufig gemacht.
Waren Sie da mal dabei?
Ich habe das mal gesehen. Vor kurzem ist es auch vorgeführt worden, ganz hier in der Nähe. Es gibt auch hier in der Nähe so Funkamateure, die sich damit beschäftigen. Ist natürlich eine ganz spezielle, ein ganz spezieller Bereich unseres Hobbys. Aber da gehört natürlich auch was zu, auch PC-mäßig, steuerungsmäßig, denn man muss den Mond ja erstmal treffen mit der Antenne.
Und mit wie viel Watt geht man da hoch?
Ich könnte jetzt sagen, ich sag mal so, wir dürfen legal 750 Watt Sendeleistung machen.
Ja.
Und das kann man jetzt aus einer Endstufe rausholen, das kann man aus sehr großen Antennen rausholen. Antennen haben den Vorteil, dass ich den Gewinn sende- und empfangsmäßig mache. Bei einer großen Endstufe habe ich ihn nur sendeseitig.
Mhm. Was machen Sie noch so als Amateurfunker?
Momentan beschäftige ich mich hauptsächlich mit Digitalsprachübertragung. Im Amateurfunk gibt es das Ganze seit ungefähr 2008. Wir haben angefangen mit ausgedienten Geräten aus dem Modacom-Bereich. Das war ein kommerzielles Netz, was es früher gab. Da konnte man auch Sprechfunk mitmachen. Es wurde dann vor etwa 10 Jahren ein speziell von den Funkamateuren entwickeltes Netz eingeführt. Das nennt sich D-Star. Das ist wirklich für Funkamateure entwickelt. Man kann damit über die Rufzeichen, die Funkamateure haben, quasi jeden Funkamateur, der D-Star auf der Welt macht, direkt ansprechen. Und da gibt es eben ein Netz dahinter mit viel Rechnertechnik, die dafür sorgt, dass wirklich das, was ich hier hineinspreche, auch dann irgendwo am anderen Ende der Welt rauskommt. Da arbeite ich in einer Gruppe mit, die diese ganze Technik entwickelt hat. Und mittlerweile haben wir jetzt hier in Deutschland das dritte digitale Sprechfunknetz aufgebaut, wo man dann auch Zeitschlitzverfahren, mehrere Verbindungen zeitgleich über eine Relaisstation fahren kann. Und auch da steckt wieder Visualisierungstechnik hinter, die mich interessiert, wo man das Ganze eben im Internet auch darstellen kann, wer spricht gerade mit wem, wo. Und die Dinge da, das ist so das, was mich so persönlich besonders interessiert.
Mhm. Und das ist aber kein VoIP oder ist ein ähnliches wie VoIP, Voice over IP.
Im Prinzip ist es dasselbe, was wir was jeder mit seinem Handy macht.
Mhm.
Also Voice over IP.
Also Skype in diese Richtung?
Nein, das ist das, was wir wirklich mit dem Handy machen. Die Sprache wird, ja, im Prinzip ist es ja alles eine, ja. Die Sprache wird digitalisiert und wird dann eben übers Internet übertragen, mit Routing-Informationen versehen, am anderen Ende wieder dekodiert.
Ich habe ja vorhin mitgekriegt, dass Sie auch so ein bisschen drinstecken in der Notfunk, in der Notfunk-Thematik. National war früher immer die Funkamateure, die übrig blieben am Schluss, die dann noch irgendwie was senden konnten, wenn sie Strom hatten. Die dann berichten konnten von der Katastrophe, wo andere schon längst nicht mehr senden konnten. Ist das heute noch so?
Bei größeren Katastrophen ist das auch heute noch so. Bei diesen großen Unwettern im östlichen Teil von Deutschland, waren die Funkamateure auch wieder sehr aktiv, sehr hilfreich. Ich selbst beschäftige mich hauptsächlich damit im weltweiten Verbund. Die Amerikaner sind da deutlich weiter als wir hier in Europa. Dort gehört der Amateurfunk mit zum Katastrophennetz. Es gibt verschiedene Organisationen, wo der fester Bestandteil ist. Und es geht im Prinzip darum, dass die Hilfsorganisationen mit möglichst einfachen Mitteln diese kennen. Also Amateurfunk kennen die nicht. Also mit ihrem ganz normalen PC, mit ihrem Outlook Kontakt aufnehmen können. Und die Funkamateure stellen das Datennetz dahinter bereit. Und das Ganze so, dass die Anwender es im Prinzip gar nicht merken. Und es geht hauptsächlich darum, aus dem Katastrophenbereich rauszukommen, irgendwo anders hin. Das kann passieren über kurze Strecken, auf UKW, das kann aber auch über lange Strecken auf Kurzwelle passieren und dann dort wieder ins Internet reinzukommen. Also regelrecht E-Mails verschicken zu können, obwohl gar keine Infrastruktur mehr da ist.
Und bei uns ist das aber keine offizielle Sache. Ne? Das heißt, der THW weiß gar nicht, dass es die Funkamateure gibt. Und das Rote Kreuz weiß es auch nicht, oder?
Ja.
Wollen die mit euch nichts zu tun haben?
Es wird dran gearbeitet. Und da möchte ich auch da so nicht tiefer drauf eingehen. Also es gibt Gruppen, die sich damit beschäftigen. Wie der Stand der Dinge ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es Länder gibt, in denen man weiter ist. In Österreich, in der Schweiz, auch in Nordic-Ländern. Und dann eben vor allen Dingen in den USA. In Deutschland hängen wir ein bisschen hinten dran.
Warum hängen wir da dran?
Ich weiß nicht.
Wer muss denn da zuschlagen?
Ja, die Zusammenarbeit muss, die Akzeptanz muss da sein, dass die Funkamateure entsprechende Netze haben. Und die Akzeptanz muss in erster Linie da sein.
Aber wenn die Katastrophe da ist, haben die Funkamateure dann noch genügend Strom für ihre Funkgeräte? Oder haben die alle einen Generator irgendwo?
Es gibt Relaisfunkstellen. Ich betreibe selbst mehrere Relaisfunkstellen. Es gibt Relaisfunkstellen, die entsprechend ausgestattet sind. Mhm. Aber man muss auch immer sehen, dass die Katastrophengebiete ja irgendwo auch begrenzt sind. Und Amateurfunkstationen haben große Reichweiten. Wir haben Relaisstationen auf dem Feldberg stehen. Wir haben auf der Zugspitze überall Relaisstationen stehen, die ja nicht unbedingt im Katastrophengebiet drin liegen müssen. Von daher muss man nicht überall die Notstromversorgung haben. Kann trotzdem helfen.
Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde lang weiterreden. Das Thema ist ja so breit gefächert. Wir haben nur einen ganz kleinen Teil da angesprochen. Und da gibt es ja viele Kollegen auch, die machen ganz andere Sachen. Und die hören wir uns jetzt auch mal an.
Damit habe ich umgeguckt.
So, ich will mich mal hier ein bisschen einmischen. Wir stehen hier vor einem alten Radio. Das heißt, es ist entkernt. Das Gehäuse steht weiter da drüben. Und jetzt stehen hier 6 gestandene OMs da drum herum und gucken auf das Radio. Vorhin waren noch mehr da. Ein 7. gesellt sich dazu. Was ist das für ein Radio und wo kommt das her?
Das ist ein Vega 1002, nennt er sich. Der ist aus einer Truhe. Aus einer Vega-Truhe aus dem Jahre 53, 54. So, es geht soweit wieder alles. Nur UKW kriegen wir noch nicht zum Laufen. Das ist also ein komplettes Röhrengerät noch. Und soweit wie wir jetzt sind, schwingt der Oszillator nicht. Und da stehen wir noch vor dem Rätsel, warum der nicht schwingt. Wir haben schon Röhren getauscht, alles gemacht, aber es schwingt immer noch nicht. Und da simulieren wir jetzt drüber.
Ja, ich meine, ich habe ja irgendwann auch mal Radio- und Fernsehtechniker gelernt und ich kenne das von früher. Jede noch so einfache, stinkige NFN-Stufe, die hat geschwungen. Aber Oszillatoren haben sich beharrlich geweigert zu schwingen. Scheint ein ganz altes Problem zu sein. Ne? Welche Lösungen suchen wir denn jetzt im Moment?
Jetzt schauen wir nach, ob alle Bauelemente, die den Oszillator bilden, auch intakt sind. Für augenscheinlich ist alles in Ordnung. Spannungen sind da, aber irgendwas muss ja kaputt sein und das suchen wir jetzt halt.
Ja, das war jetzt eine ganz weiße Aussage. Irgendwas. Kann man es denn auch mal so, wie man das früher gemacht hat, mit Arbeit versuchen, einfach mal die Bauteile ausbauen und rauslöten und dann messen?
Das wäre eine Möglichkeit. Mit dem Ausbauen mal durchmessen alles, ne? Das wäre
die letzte Instanz. Bevor wir was auslöten, es muss ja alles wieder eingelötet werden. Und wenn man manchmal lötet, löten wir auch was kaputt. Und das sind uralte Bauteile, da müssen wir aufpassen. So, es muss irgendeinen ganz simplen Grund geben. Es kann ein Kondensator sein, der kaputt ist. Kann man zwar so nicht sehen, sind alte Keramiktypen. Aber wir machen das erstmal, wir bereiten das ein bisschen theoretisch auf. Wir vergleichen das mit dem Schaltplan, wir machen die Gedanken, warum könnte er nicht schwingen und so weiter. Und so arbeiten wir es vor. Wenn gar nichts mehr geht, ja, dann bleibt nichts mehr anderes übrig. Da müssen wir Bauteil für Bauteil überprüfen und nachmessen.
Eine intellektuelle Herausforderung und wir lassen die Geisteswissenschaftler jetzt mal hier allein und ich werde mich mal wieder rüber.
Auf und erfahrungsgemäß wird er irgendwann wieder gehen.
Gut.
Ich weiß aber nicht, ob es dieses Jahr noch klappt.
Wir machen es wie die Ärzte. Wir versuchen, alle Fehler auszuschließen. Um dann zu finden, was los ist. Gell?
Gut, dann wünsche ich viel Glück. Mal sehen, ob das heute noch klappt, aber wir haben es ja nicht eilig. Wir haben ja noch andere Radios.
Bei mir ist Hartmut Thiel und Franz Kohlmann vom K08, wie ihr euch hier nennt.
Ganz genau.
Ich muss dazu sagen, ich bin ja der Nicht-Amateurfunker hier und habe dann auch direkt was ganz Schlimmes gemacht. Ich habe einfach so einen Powerline-Adapter auf den Tisch gelegt und sofort waren alle mir fein. Warum eigentlich?
Ja, ganz einfach, weil diese Powerline-Systeme die Stromleitung für die Datenübertragung nutzen. Und das stört den Funkamateur, weil er ja gerade dieses Medium der Kurzwellenfunkbandbreite nutzt, um seine Gespräche zu führen oder auch Morsezeichen zu übertragen. Und diese Powerline-Adapter machen nun nichts anderes, als Hochfrequenz auf das Stromnetz zu übertragen. Und eine schön verlegte Leitung im Haus kann ein sehr schöner Sender sein. Und das ist
ich glaube, jetzt müssen wir es mal ein bisschen runterbrechen. Ein Amateurfunker, wie ihr es nun mal seid, versucht, was hast du, glaube ich, soeben gesagt, mit möglichst wenig...
Mit wenig Leistung eine große Entfernung zu überbrücken.
Gut, Hartmut. Die Powerline haben ja auch nicht keine hohe Leistung. Oder haben die Vielfaches von dem, was ihr in den Äther schickt? Außerdem, ihr nutzt doch gar kein Stromkabel. Ihr schickt ja einfach so in den Äther.
Das Ganze geht darauf hinaus, dass diese Stromleitung praktisch als Antenne benutzt wird und dann dementsprechend auf unsere Bänder, die auch in bestimmten Frequenzen, wo wir senden dürfen, dementsprechend reinstört. Das ist das grob gesagt das Problem.
Ich glaube, wir müssen da noch was aufklären. Wir haben das eben dann hier natürlich ausprobiert, haben die zwei Powerline-Adapter mal eingesteckt. Die Messgeräte haben so nichts gezeigt, allerdings ein Kurzwellenradio, ein altes Röhren-Kurzwellenradio, das hier rumstand, hat dann doch lautstark gemeldet, dass irgendwelche digitalen Störungen da sind.
Genau, das ist richtig, weil auch diese Störungen mit in die Niederfrequenz, sprich in die Ausgangsleistung der Lautsprecher, mit einfließen und somit höre ich, wie wir es festgestellt haben hier, höre ich diese Knatter oder diese Knallgeräusche drin und das natürlich verstehe ich, wenn ich Kopfhörer aufhabe bzw. einen Lautsprecher betreibe, an meiner Kurzwellenstation höre ich nichts mehr. Das heißt, diese Geräusche werden dermaßen überlagert und das war's dann.
Franz, hast du schon mal Probleme gehabt mit so Powerline-Einsatz bei dir in der Gegend?
Also ich höre aus der Nachbarschaft leicht die Signale, die sich dann praktisch auch bei mir im Empfangsspektrum darstellen. Und der Vergleich, den du eben angestellt hast, wir hören ja ein Signal, was eventuell aus Südamerika kommt. Das kommt mit einer ganz geringen Leistung bei uns an. Und ja, deshalb ist das, was wir hören, das ist ja halt eben schon, wir sagen immer, wir hören das Gras wachsen, weil die Signale so gering sind und so empfindlich, hört man dann natürlich so einen Powerline-Adapter, der in der Nachbarschaft ist, entsprechend lauter. Obwohl, natürlich, es sind nur kleine Leistungen. Ich glaube, ich habe mal auf das Etikett geguckt, 4,5 Watt Strom verbraucht so ein Adapter. Das ist nicht sehr viel. Mehr kann natürlich auch nicht aus Leistung rauskommen in dem Teil. Aber halt eben diese Unterschiede, die machen halt sich dort so bemerkbar.
Die Hersteller machen jetzt natürlich eins, wenn sich jemand beschwert, dann blenden die Frequenzen aus. Also die sind hardwaremäßig so aufgebaut, dass die Sender, die da drin sind, alle möglichen Frequenzen nutzen und man kann per Firmware, per Software die Frequenzen ausblenden, die stören. Aber das ist ja nicht das, was euch letztendlich hilft, denn wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, das wird ja nur angewandt, wenn dann auch wirklich ein Geschwerdeprozess eingeleitet wurde und es kam dann halt eben schon, sage ich mal, zu einer gewissen Eskalation. Ich habe da einen Nachbarn, der betreibt so einen Teil, den möchte ich ja jetzt nicht unbedingt irgendwo in Grund und Boden stampfen und verklagen oder sonst was. Von daher, dass die Industrie wendet dieses komplette Spektrum an. Es gibt andere Länder, die sagen, das ist bei uns verboten, weil es die Behördenkommunikation stört, Flugsicherung, meines Wissens Österreich oder Schweiz. Dort hat man es untersagt.
Was noch hinzukommt, dass der Deutsche Amateurradioclub, dem wir ja angehören, mit der Industrie und auch mit solchen Herstellern kommuniziert. Und das ist schon ein langes Hin und Her, ein Für und Wider. Und der Deutsche Amateurradioclub vertritt unsere Interessen nun mal. Und da wir ja auch unsere Lizenzprüfung abgelegt haben und auch unseren Beitrag an die Telekom bezahlen für unser Rufzeichen, haben wir natürlich auch Recht auf einen störungsfreien Betrieb. Wenn wir stören, müssen wir hingehen und müssen dementsprechend Abhilfe schaffen, was vielleicht die Industrie noch nicht ganz so mitgekriegt hat. Das ist meine persönliche Meinung.
Ihr geht dann zur Bundesnetzagentur.
Richtig, ja.
Jetzt ist das, was wir jetzt dabei haben, sind ja nur zwei Adapter, also ein Haushalt. Jetzt sind ein paar hunderttausend davon unterwegs. Ist ja an sich auch nicht weiter schlimm. Der nächste Schritt soll ja sein, oder es möchten die Energieversorger unter dem Begriff Smart Metering, die Vernetzung aller Zähler dieser Welt über die vorhandenen Stromnetze. Da müssen sich doch, wenn ich jetzt euch richtig verstanden habe, die Zehennägel aufrollen.
Ja, natürlich, weil das eine ist das ganz Lokale im Nachbarhaushalt, sage ich mal. Zwei Adapter werden eingesteckt. Jetzt habe ich aber das ganze System weltweit eventuell vernetzt und habe dann halt eben auch die schönen Überlandleitungen. Das sind ja die besten Antennen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, um solche Störsignale dann auch weltweit auszustrahlen. Also das heißt, diese Hochspannungsleitungen wirken wie eine ganz hervorragende Antenne. Und ich habe das Beispiel gerne öfter mal erzählt. Wir arbeiten mit solch einer Betriebsart, nennt man das im Amateurfunk, das nennt sich Wispern. Das hört man schon leise flüstern. Und dort kann man mit der Leistung eines herkömmlichen Handytelefons, können wir das im übertragenen Sinne hörbar in Tasmanien zum Beispiel erreichen, mit dieser kleinen Leistung.
Und Dracula antwortet denn?
Ja, so ungefähr. Ja. Ja, das ist eine Betriebsart, die ich persönlich auch sehr gerne bevorzuge, weil solange das 20-Meter-Band oder diese bestehenden Bänder noch offen sind, wir sprechen von offen, dass noch Weitverbindungen noch zulässig sind und nicht diese allgemeinen Geräusche überlagern. Das mache ich sehr gerne und ich habe schon bis nach Australien, bis nach Tasmanien tatsächlich, habe ich mit dieser Betriebsart Verbindungen aufbauen können. Und ich habe auch ein Stück Draht, wenn man so schön will, über am Dach gespannt von 10 Meter Länge mit dementsprechenden Spulen drin, um auf verschiedene Frequenzen arbeiten zu können. Das hat wunderbar funktioniert. Nun, wenn jetzt so das natürlich in Nachbarschaft überhand nimmt, dann natürlich kann man sagen, können wir den Laden zumachen. Was dann wieder rauskommt, was wir Amateure oder bestimmte Leute ausknobeln, um dem wieder entgegenzuhalten, das wissen wir heute noch nicht. Und die Zeit wird es bringen. Ich meine, da muss man natürlich abwarten, was kommt.
Was kann man denn machen aus eurer Sicht, um beide Welten zufriedenzustellen? Also sowohl die RWEs dieser Welt oder die Stromversorger dieser Welt, die natürlich daran interessiert sind, den Energieverbrauch zu optimieren, auch um ihre Kraftwerke optimal fahren zu können, und euer Verlangen nach weltweiter Kommunikation.
Wir Amateure, lizenzierten Amateure, sind weltweit in verschiedenen Organisationen zusammengefasst. Und hier in Deutschland ist es eben der Deutsche Amateur Radio Club, wobei in Amerika wieder andere Organisationen oder weltweit sind. Und wir sind in der sogenannten Telegrafenunion, internationalen Telegrafenunion zusammengeschlossen, die in Genf ihren Sitz hat.
Die ITU.
Richtig, genau. Ganz genau. Und dort werden Frequenzen und dort werden auch Betriebsarten vergeben, die benutzt werden dürfen. Und das ist auch dementsprechend die Industrie mit drin. Und die Industrie muss sich natürlich dann auf diesem Sektor weltweit, in diesem Sektor muss sich dann dementsprechend geeinigt werden. Denn es ist nun mal ein Hobby, das was nicht jedem liegt. Aber wenn es einmal gepackt hat, dann hat es einen gepackt. Und ich mache es schon seit 1971 oder seit 1959 sogar schon, als ich erstmal mit zu tun hatte. Und es hat mich gepackt. Und das ist ein Hobby, wo man sagen kann, man baut selber Geräte, kann man selber bauen. Weltweit, man sieht den anderen gegenüber, sieht man nicht, wenn man nicht gerade Bildübertragung macht, was wir auch dürfen. Und wenn das natürlich so dann zugeschmettert wird, nur damit ein bestimmter Industriezweig seinen Profit wieder dementsprechend erhöhen kann, na, dann stirbt das langsam weg.
Wenn dein Energieversorger dir aber sagt, du sparst dadurch 30% Stromkosten,
das ist natürlich eine sehr böse Sache.
Ja, gut, die werden ja so um die Ecke kommen.
Richtig, aber ob ich es mit meinen 70 Jahren noch erleben werde, ich weiß es nicht. Aber gut, für die nachfolgende Generation ist es schon ein Thema, ja.
Ja, die intelligente Haussteuerung, klar, das ist jetzt ein großer Trend, der sich aber auch sehr schwerfällig, glaube ich, nur jetzt in den deutschen Haushalten erst etablieren wird. Man versucht das ja schon seit Jahrzehnten zu pushen, das ganze Haus vom Smartphone aus zu kontrollieren, welche Trockner ein- und ausschalten.
Fensterläden.
Es ist die Frage dann, ob das über die Stromleitung gemacht werden muss oder ob man andere intelligente Systeme nutzt. Man hat heute eigentlich den Standard zu sagen, die Infrastruktur, die man im Haus verwendet, kommt zukünftig über eine Glasfaserleitung. Und die ist sauber, das ist Licht, das übertragen wird. Das ist der Ersatz praktisch in unseren Augen für diese Powerline-Steckdosengeräte. Und schlimmer noch als
das heißt, heißt aber, es sind Bauarbeiten notwendig. Da muss der Bagger kommen, muss den Boden aufreißen, es müssen Kabel gelegt werden, es muss im Haus eine neue Verkabelung gelegt werden.
Gut, aber die Bauarbeiten sind schon zugange. Die Deutsche Telekom bzw. auch private Anbieter für eben das Internet. Es wird heute nur noch Glasfaser verlegt.
Ja, schon lange. Aber das Problem ist ja, wenn die Glasfaser ins Haus kommt, dann liegt sie da
am
Hausanschlusskasten und dann muss im Haus
verdrahtet werden. Dann muss es wieder weitergehen, das ist richtig.
Genau, und da kann man im Haus halt eben auch die Funkübertragung nutzen.
Stört die denn nicht so sehr?
Die Funkübertragung kann man für diese Anwendungszwecke ja auf bestimmte Bereiche beschränken, wie heute ja auch die WLAN-Netze, die ja schon im 2,4 GHz ISM-Band arbeiten oder halt eben auch auf 5,6 GHz.
Ja, da haben wir ja nichts zu tun. Ne?
Ja, da kann man auch die Geräte steuern, die man im Haushalt halt eben ablesen, abfragen.
Also wenn wir das Ganze jetzt mal zu einem Fazit bringen, heißt das, bitteschön, Versorger, denkt euch eine intelligente Technik aus und versorgt uns nicht unseren Luftraum.
Ganz genau, das wäre ein gutes
Resümee. Eine Sache müssen wir noch machen. Franz Kohlhammer, dein kennst Ruf, wie heißen Dinger? Rufzeichen?
Mein Rufzeichen ist Delta Kilo 5 Juliet Romeo.
Und Hartmut. Nee, war jetzt das, falsch rum. Ne? Das war der Hartmut Franz, Entschuldigung.
Ja, also mein Rufzeichen ist Delta Fox 9 Papa Victor oder DF9 PV. Und das andere nimmt man halt eben aus dem NATO-Buchstabieralphabet und kann es also auch dann sprechend so formulieren, dass man bei einer schlechten Kommunikationsmöglichkeit das einigermaßen gut wieder zusammensetzen kann.
Könnt ihr beiden eigentlich noch morsten?
Ja. Wir haben es mal gelernt, sagen wir mal so.
Und macht es aber nicht mehr.
Wir mussten mal richtig ordentlich
befüllen. Ja. Okay, Dankeschön.
Bitte. Ja, danke auch. Bei mir steht Hans-Jürgen Barton und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Er ist mein Chef. Naja, so wirklich nicht, aber er ist der Vorsitzende eines Vereins, in dem ich auch drin bin. Und zwar der Packet Radio Group. Das ist eine alte Geschichte schon.
Ja, wir haben den Namen beibehalten aus finanziellen Gründen. Beschäftigt haben wir uns hauptsächlich mit digitaler Datenübertragung. Daran hat sich nichts geändert, nur wir sind halt jetzt weg von den schriftlich eingegebenen Daten und beschäftigen uns jetzt hauptsächlich mit digitaler Sprachübertragung.
Mhm. Das ist irgendwann ganz plötzlich gestorben, was mit Packet Radio?
Ja, gestorben ist es noch nicht. Es gibt ein, ich meine, da an der Stelle ist sicherlich das Internet dazwischen gekommen, weil es einfach schneller geht, Dateien übers Internet zu übertragen. Es gibt noch ganz spezielle Anwendungen, die nach wie vor immer noch aktiv sind. Gerade so dieses APRS, dieses Mitteilen aus dem Auto heraus, wo bin ich, übertragen von GPS-Position und DX-Cluster, also Dinge, die man unterwegs im Feld irgendwo macht, die werden laufen da immer noch drüber.
Mhm. Du betreibst aber auch das Relais auf dem Gänsehals.
Ja, mehrere mittlerweile, weiß nicht, 3 Sprechfunkrelais und noch ein paar andere Sachen.
Noch ein paar andere Sachen, ja. Zu den anderen Sachen kommen wir jetzt. Und zwar, du hast es schon anklingen lassen, alles wird digital, auch im Amateurfunk, so langsam. Wir haben ja mittlerweile auch digitale Übertragungsverfahren. Wie funktioniert das eigentlich? Bisher war alles analog. Das heißt, man hat einen Sender gehabt, hat den moduliert, hat es empfangen, demoduliert, fertig. Aber jetzt packt man da Daten digital zusammen und schickt die als Pakete durch die Gegend.
Ja, also zunächst mal, hauptsächlich läuft das im 70-Zentimeter-Band. Es gibt noch sehr wenige Kanäle im 2-Meter-Band, weil da noch das 2-Meter-Band ist sehr klein und da wird noch sehr viel analog gemacht. Im 70-Zentimeter-Band betreiben wir mittlerweile schon 3 unabhängige Sprechfunknetze digital. Das Ganze läuft quasi so wie beim Handy ab. Man spricht hinein, die Sprache wird kodiert und komprimiert, wird dann übertragen und auf der anderen Seite wieder entsprechend dekodiert, dekomprimiert und analog wieder ausgegeben. Dadurch kann ich die Daten quasi um die ganze Welt übertragen, ohne dass ein Fehler auftritt. Was vorne hineingesprochen wird, kommt genauso hinten wieder raus.
Gut, ganze Welt. Ich habe ein Handfunkgerät. Wie geht das auf die ganze Welt?
Ja, da spielt das Internet dann mit, oder auch Amateurfunknetze, die wir selbst aufbauen. Das Ganze wird aufgenommen von der Relaisstation und wird dann zunächst meistens über Amateurfunknetze zu einem Punkt übertragen, wo Internetzugang besteht und dann übers Internet geroutet. Und man kann quasi durch Eingabe eines Amateurfunkrufzeichens jeden auf der Welt erreichen, egal wo er gerade ist.
Eingabe eines Amateurfunkrufzeichens. Gesprochen?
Nein, das ist nur momentan, ja, da müssen wir noch dran arbeiten. In der Regel muss man es über die Tastatur eingeben am Gerät. Die Geräte haben dann eine kleine Tastatur, ähnlich wie ein Handy.
Das ist dann wahrscheinlich der ganz große Unterschied. Ich habe ein beliebiges Gerät, zum Beispiel ein Handfunkgerät, gebe ein Rufzeichen über die Tastatur ein und werde dann über das Internet geroutet, egal ob jemand in New York ist oder in Australien Kängurus jagt oder sonst was.
Ja, ich sagte ja eben, es gibt drei verschiedene Netze, die wir momentan im Einsatz haben. Und eins davon, das ist, nennt sich D-Star, ist eine Entwicklung, die speziell für den Amateurfunk gemacht wurde. Und da ist es eben so, dass man anhand Amateurfunk-Rufzeichen um die ganze Welt routen kann. Die anderen Netze, die sind quasi übernommen aus dem kommerziellen Bereich, da geht das nicht so.
Da steckt viel Technik dazwischen. Wie lange dauert das denn, wenn ich bei mir in mein Gerät ins Mikrofon hineinspreche, bis das bei dem anderen in Amerika aus dem Lautsprecher rauskommt?
Das ist nicht merklich. Das liegt im Millisekundenbereich. Ist nicht anders als beim Handy. Also wenn man sich selbst zurückhört, mehr hört man es. Da ist ein leichter Versatz drin, aber es liegt im Millisekundenbereich.
Ist ja eigentlich ein Traum, dass so etwas aus der Hand funktionieren kann, oder?
Ja.
Denn früher konnten wir das nur über Kurzwelle mit Mordsantennen und nicht den ganzen Tag. Und wir mussten die Frequenzen wechseln zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Jetzt geht es im Grunde genommen mit einer Handvoll Technik.
Ja, das ist richtig. Da steckt natürlich sehr viel hinter. Der Anwender selber sieht vielleicht nur die Handvoll Technik, das Funkgerät, was er irgendwo kaufen kann oder auch als Bausatz bauen kann. Was da alles hintersteckt, sehen die meisten nicht. Da stecken die ganze Routertechnik, die dahinter steckt, die Netzwerke, Konferenzserver und solche Dinge, die im Internet betrieben werden, die zum Teil auch sehr viel Geld kosten und auch laufende Kosten verursachen, steckt alles dahinter.
Wer bezahlt das?
Das wird in der Regel privat bezahlt, durch Vereine bezahlt, wie zum Beispiel bei uns, durch die Packet Radio Gruppe. Dafür haben wir den Verein gegründet. Durch unsere Mitglieder, also durch dich.
Danke. Da kam der Ball wieder zu mir zurück, ja. Ich meine, wenn jetzt dieser digitale Zweig des Amateurfunkes weiter um sich greift, fällt irgendwann das analoge Übertragen von Sprachsignalen komplett weg?
Ich denke nicht. Es gibt auf der Kurzwelle erste Ansätze, auch da Sprache digital zu übertragen. Aber auf der Kurzwelle gelten andere Bedingungen und da wird es schon schwieriger. Und ich denke nicht, dass wir alles digital ist. Es wird immer Betriebsarten geben, die noch analog bleiben, gerade im Kurzwellenbereich. Aber ich denke, auf den Kurzwellenbändern oder auf den UKW-Bändern und UAF-Bändern geht die Tendenz ganz klar Richtung Frequenzökonomie und da hilft nur Digitalisierung.
Wenn ich mir jetzt ein solches digitales Amateurfunk-Handfunkgerät kaufen wollte, zum Beispiel, du hast es angesprochen, D-Star. Erstens, was muss ich dafür auslegen? Und zweitens, worauf muss ich aufpassen, dass das hinterher tatsächlich das macht, was ich will?
Bei den D-Star-Geräten ist das ziemlich unkompliziert, weil D-Star ist ein Standard, das Gerät funktioniert, da kann man von ausgehen. Die Geräte liegen irgendwo, ich weiß nicht, wie die aktuellen Preise liegen, ab 350 Euro würde ich sagen, man kann sich aber auch schon nach Gebrauchtgeräten umgucken. Es kommt auch ein bisschen aufs Zubehör an. Bei den anderen Geräten, die wir einsetzen, da wird es dann schon schwieriger, weil zum Teil die kommerziell eingebaute Firmware geändert werden muss. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Geräte wirklich dann einsetzen kann.
Kann man das denn selbst ändern?
Ja, es gibt in den Amateurfunkvereinen gibt es Leute, die das können, ja.
Wie sieht es denn mit Selbstbau aus? Bausätze gibt es, habe ich gerade gehört, aber kann man sowas heutzutage noch selbst bauen?
Ja, es gibt Bausätze und gerade im DESA-Bereich sehr viel selbst gebaut wird, vor allen Dingen auf der Relais-Seite, also quasi auf der Netzwerkseite. Da muss man jetzt nicht unbedingt mehr die Geräte des Herstellers kaufen, der das Netz mal erfunden hat. Aber bei den Endgeräten, auch da gibt es Modems, wo man analoge Geräte benutzen kann und man speist das aufbereitete Digitalsignal dann ein.
Jetzt braucht man dafür eine ganz gewaltige Infrastruktur. Wenn ich ein normales Handfunkgerät habe auf 70 cm, dann kann ich in meinem Umkreis direkt die OMs ansprechen. Wenn ich über ein Relais gehe, dann kann ich es auch über größere Entfernung. Aber bei den digitalen Geräten kann ich nicht mehr von einem Gerät direkt zum anderen sprechen.
Doch, die meisten Leute tun es nicht, weil man einfach sehr viel mehr Leute erreicht und es einfacher mit weniger Leistung geht. Aber ich kann auch mit D-Star-Geräten Direktverbindungen aufbauen, auch mit den anderen Techniken, die wir haben.
Die digitalen Geräte haben auch die Möglichkeit, Analogverkehr zu betreiben?
Ja, die haben alle, sowohl die D-Star-Geräte als auch die anderen, die wir hier haben, die DMR-Geräte, können auch Analogbetrieb noch mit allen Möglichkeiten, die man dafür braucht, um Relais aufzutasten und solche Dinge.
Was bedeutet das eigentlich für uns? Müssen wir unsere alten Geräte irgendwann mal entsorgen? Ist das jetzt ein Schritt in eine Zukunft, wo wir sagen, gut, unsere alte Technik hat ausgedient?
Ich denke ja. Wenn man sich den Hintergrund jetzt anguckt, im kommerziellen Bereich sieht es so aus, dass die ITU eine Regelung getroffen hat, bis zum 01.01.2013 müssen alle Frequenzen bis 500 MHz umgestellt sein auf 12,5 kHz Kanalraster. Daraufhin hat die FCC gesagt, lass uns gleich auf 6,25 gehen. Das ist Stand der Technik und das geht nur digital. Und ich denke, wenn das kommerziell so gemacht wird, dann sollte der Amateurfunk da einfach nicht hinterherhinken.
Hm. Welche Nachteile habe ich denn von dieser neuen digitalen Technik? Was geht nicht mehr? Was ist schlechter? Was ist nicht mehr so schön wie früher?
Ja, einige Leute bemängeln etwas die Audioqualität. Bei D-Star ist das sicherlich richtig. D-Star ist sehr stark komprimiert und da leidet die Audioqualität ein bisschen. Wenn man sich jetzt da zum Vergleich diese DMR-Technik anguckt oder die dritte ist dann APCO 25, da ist die Audioqualität sehr gut. Da muss man sicherlich momentan in der Anfangsphase noch ein bisschen Abstriche machen.
Wir haben bisher von Sprechfunk gesprochen, aber digitale Übertragung bietet ja weitere Möglichkeiten. Ich könnte ja Daten mit übertragen.
Ja, dafür sind die Netze ausgelegt. Man unterscheidet da zwei verschiedene Datenübertragungen. Einmal diese langsame Datenübertragung, die mit dem Sprachkanal zusammen erfolgt, ähnlich wie SMS beim Handy. Und dann eben die wirkliche Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung, die dann aber auf sehr hohen Frequenzen läuft, im Gigahertz-Bereich und auch entsprechend kostspieliger ist.
Mhm. Diese langsame Übertragung, die kann ich von meinem normalen Funkgerät aus machen?
Ja, da werden zum Teil werden die Daten automatisch übertragen, zum Beispiel während einer Verbindung wird ausgestrahlt, wer sendet da, man kann da seinen Namen, seinen Wohnort, Gerätetyp und solche Sachen eingeben. Man kann seine GPS-Koordinaten übertragen, wenn man will, und solche Sachen. Kann auch Kurzmessages schicken. Wer mit dem Handy umgehen kann, mit den kleinen Tastaturen, der wird das mit den D-Star-Geräten auch schaffen.
Ein Ausblick nicht in die Zukunft, sondern in die gegenwärtige Situation in der Technik. Wenn wir jetzt in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren eine solche Entwicklung mitgemacht haben, was kommt in den nächsten 10 Jahren?
Kann ich schwer sagen. Die Digitalisierung wird auf jeden Fall weitergehen. Es wird weiter Richtung SDR gehen. Das heißt, früher hat man Software-Defined Radio. Früher ist man hergegangen, hat zunächst Rechner in Funkgeräte eingebaut. Heute baut man quasi nur noch die notwendigsten Funkteile in Rechner ein. Und das wird der Weg sein.
Das heißt also, am Funkgerät, am Sender und Empfänger, wird eine Funktion in einem Computer werden können? So ähnlich wie vielleicht jetzt ein USB-Stick mit dem Fernsehgerät dann?
Ja, ich weiß nicht, ja.
Man muss es, glaube ich, abwarten, aber möglich ist es ja.
Möglich ist das ja.
Wenn ich
ja
mein SDR anschließe an meinen Computer, ist es ja auch nichts anderes.
Ja, es wird mit der Erweiterung der Technik wird sicherlich dazu kommen, dass die SDRs immer kleiner werden und der Anteil, der in den Rechner einfließen kann, immer größer wird.
Eine spannende Geschichte, eine spannende Technologie. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir mal wieder nicht hinter den kommerziellen herhinken müssen, sondern zum Teil auch die Nase vorn haben.
Ja, unser Netz läuft ja schon weltweit. Hm. Andere arbeiten noch dran.
Du bist ja auch als Koordinator weltweit tätig.
Ja, ich habe mich da ein bisschen reingesteigert in die ganze Geschichte, weil mich das sehr interessiert hat. Wir hatten zu Anfang, als das D-Star-Netz aufgebaut wurde, das Problem, dass es verschiedene Interessen gab. Einmal die Interessen derjenigen, die ein stabiles Netz wollten. Die anderen wollten gerne ein Netz, was den Eigenbau fördert, und wir haben dann mit 3 Leuten hier aus Deutschland ein übergeordnetes Netz entwickelt, was eben alles in einem realisiert, und das heißt, momentan haben wir ein Netzwerk weltweit laufen mit über 700 Relaisstationen, was hier aus unserer Feder stammt.
Menge Arbeit, oder?
Ja.
Kurze Antwort zu ganz viel Arbeit. Ja. Jürgen. Ja, ich weiß, was du leistest. Ich bekomme es ja so mit, deine ganzen Aktivitäten. Du bist ja unermüdlich. Ich glaube, Schlaf ist eine Sache, die kannst du noch nicht mal buchstabieren. Aber trotzdem vielen Dank für das, was du für uns tust, was du für unser Hobby tust und was du für den Amateurfunk tust. Und ich hoffe, du machst noch ein paar Jahrzehnte so weiter.
Ja, solange es Spaß macht und mit der Digitalisierung macht es immer mehr Spaß.
Dankeschön.
Also ich bin ja so richtig erschlagen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Schon wieder einer.
Ja, sehen, was du es. Jetzt bin ich es. Es ist doch erstaunlich, wie gut ausgebildet die Jungs hier alle sind und was die alles wissen und was die mir alles an Wissen voraus haben. Du wusstest das vorher schon, Wolfgang.
Dass die dir das an Wissen voraus haben?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich habe gedacht, ich hätte mal Elektrotechnik studiert. Das muss aber schon Jahrzehnte her sein.
Wie man sieht.
Ja.
Also bei mir war es auch so, dass ich immer kurz davor stand. Ich wollte dann immer mal die Prüfung machen, die dazu notwendig ist. Mittlerweile ist es ja so, dass man gar nicht mehr so viel wissen muss. Es gibt ja auch die B-Lizenz oder C-Lizenz, oder wie heißt die? Oder es gibt wahrscheinlich die nächste D-Lizenz. Da braucht man gar nichts mehr zu wissen.
Für die Dummen.
Für die Dummen. Und dann warte ich auf die I-Lizenz, die geht dann einfach ums Internet. Da kenne ich mich so einigermaßen aus. Also ich werde ohne Prüfung irgendwann mal das machen, was du leidenderweise mit der Prüfung erst hinter dich bringen musstest.
Wieso leidenderweise?
Mit T.
Mit T. Wieso?
Leidenderweise. Also okay, er hat ja mit seinem Filius die Prüfung zusammen gemacht. Der war damals 12, ne? Oder? 12 Jahre und der Filius war in der Prüfung sogar einen Punkt besser. Und das hatte ich nicht gewohnt.
Nö.
Ja, gut.
Von wem hat denn Filius das denn?
Frage ich mich auch.
Ja, und...
Also es ist jetzt, mal den Spaß beiseite, ist doch interessant, wie sehr autark man Systeme aufbauen kann, ohne auf das, was wir alle zurückgreifen heute. Wir greifen ja täglich, du hast ja gemacht, wir greifen gleich hier unser Handy zu, wir gucken Fernsehen, alles Infrastrukturen, die von zentralen Komponenten abhängig sind. Und die Amateurfunker sind das nicht. Wenn die ein bisschen Strom haben, ein paar Röhren, ein paar Kabel, ein paar Kondensatoren und Widerstände, dann können die anfangen zu kommunizieren.
Ja, wenn sie dann haben sie aber kein Relais, das ist ein bisschen mehr.
Muss ja auch nicht sein, man muss ja nicht unbedingt ein Relais haben.
Also mir wurde also eben erzählt, dass der mit einem 2-Watt-Gerät bis nach Transsilvanien, also bis nach Dracula kommt, das ist doch schon was.
Ja, aber mit Hilfe anderer Strecken. Aber es geht eben.
Es geht.
Man kann aber auch, wenn man es kann, und wenn man ein Radio, ein altes Röhrenradio oder Transistorradio mit einem schwingenden Oszillator hat, einfach ein Mikrofon recht einfach da hineinbasteln und seinen Notruf in die Welt hinausplärren. Also wenn man die Technik beherrscht, wenn man das Wissen um diese Technik intus hat, dann ist es durchaus möglich, auch in Not- oder Katastrophenfällen sehr schnell, möglicherweise primitiv, aber doch eine Kommunikation wiederherzustellen und aufzubauen. Also die Amateurfunker sind ein sicherer Garant, um auch in irgendwelchen schwierigen Situationen dafür zu sorgen, dass wir miteinander kommunizieren können. Zumindest unsere Organe, die für uns da sind, das ist also alles, was mit Krankenhaus und Feuerwehr und so weiter zu tun hat.
Aber ich sehe keine Röhrensender mehr, sondern das sind alles hochmoderne Geräte. Ich schätze, hier in dem Raum sind so 200.000 Euro verbastelt, was ich da alles auf den Tischen stehen sehe, wenn man das addiert.
Also wenn du die alten Messgeräte siehst, die kannst du direkt im Deutschen Museum abliefern und nur ganz, ganz viel Geld dafür kriegen.
Ja.
Da sind die alten Rode und schwarzen alten HP-Geräte, die da rumstehen.
Und ich komme mir vor wie zu Hause. Einige davon grinsen mich an und sagen, du müsstest mich auch mal wieder einschaffen. Wir haben eben wieder Störungen gehört hier von einem Telefon. Wir haben nämlich als Zeitnehmer ein Telefon hier auf dem Tisch liegen und das hat sich irgendwo wieder angemeldet. Das ist nun mal so, wenn man mit Technik lebt und wohnt.
Das passiert den Kurzwellenamateuren nicht?
Nö, weniger.
Die trommeln nicht digital durch die Gegend?
Nein, die kämpfen nur mit PLC, wenn sie damit kämpfen.
Doch komm, jetzt Daumen hoch.
Du willst Schluss machen, du willst nach Hause.
Die Zeit drängt.
Ah, Na gut, ich dachte, etwas anderes drängt. Aber wenn es denn so ist, dann tun wir den Daumen nach oben.
Und sagen?
Was sagen wir denn heute?
Ich sage Tschüss.
Ein Bit überbehalten.
Gut, dann möchte ich ganz gern das letzte Amateurfunkgerät übrig behalten, was es auf dieser Welt gibt. Und Tschüss.
Das stimmt dann allerdings ganz alleine.
So.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.